SWR 2 aktuell.
Am Mikrofon Albrecht Ziegler, schönen guten Abend. In dieser Sendung haben wir unter anderem diese Themen für Sie. Weichenstellung in Berlin, Grüne und FDP wollen schon morgen mit der SPD über eine Koalition reden. Für die Länder des Westbalkan bleibt der EU-Beitritt in weiter Ferne und der Chemie-Nobelpreis geht zur Hälfte an einen deutschen Wissenschaftler. 1,5 Wochen sind seit der Bundestagswahl vergangen, die Parteien zu der Erkenntnis führte, dass außer einer Neuauflage der Großen Koalition nur ein Dreierparteienbündnis zu einer Regierung mit einer parlamentarischen Mehrheit führen kann. Es folgten Sondierungsgespräche, die Grüne und FDP initiierten, Einladungen an SPD und Union, Gesprächsrunden im Zweierformat, nach denen sowohl Grüne als auch FDP ihre Präferenzen formulierten. Die Grünen tendierten mehr zur SPD, die FDP zur Union. Seit heute nun gibt es tatsächlich eine erste verbindliche Weichenstellung. Grüne und FDP wollen mit der SPD weiter sondieren. Die Union ist erstmal raus. Julia Hummelsieb berichtet aus Berlin.
Dennoch schwindet beim Kanzlerkandidaten der CDU-CSU Armin Laschet daheim in Düsseldorf nur sehr langsam die Hoffnung auf eine künftige Regierung im Jamaika-Bündnis.
Die Entscheidung, mit wem man in welcher Reihenfolge spricht, liegt bei FDP und Grünen. Und deshalb unser Respekt für die Entscheidung. Wir stehen bereit als Gesprächspartner CDU und CSU.
Kanzlerkandidat Laschet bleibt mit seiner CDU also weiterhin gesprächsbereit. Etwas anders klingt das bei CSU-Chef Markus Söder. Zwar will der weitere Gespräche auch nicht komplett ausschließen, allerdings wirklich nur, falls eine Ampelkoalition am Ende doch scheitere.
Wir bleiben zwar gesprächsbereit, aber nicht in einer Art Dauerlauerstellung. Die Union ist auch nicht jetzt nach einer so klaren Vorprägung das Ersatzrad und nur dazu, da quasi immer ein gewisses Druckmittel zu erzeugen in den Verhandlungen, in denen dann Grüne und FDP sagen, wenn ihr SPD nicht spurt, dann redet man doch mal mit der Union. Das ist auch mit der Selbstachtung und Würde der Union verbunden.
Dass Grüne und FDP nur mit der SPD in Sondierungsgespräche gehen wollen, sei eine Vorentscheidung, eine Absage an ein Jamaika-Bündnis. Und daher stimmt sich Söder schon einmal ein auf eine mögliche Rolle der Union in der Opposition im Bundestag.
Ich bin gespannt, ob dieses Modell Ampel funktionieren wird. Es klingt sehr spannend in der Öffentlichkeit, aber wenn man sieht, welche Partner wie zusammenarbeiten müssen, dann glaube ich, wird es eine ganz, ganz gewaltige Herausforderung für unser Land.
Ihre unterschiedlichen Ansichten zu Themen wie Spitzensteuersatz, Mindestlohn oder Klimapolitik kennen die Beteiligten einer möglichen Ampelkoalition genau. Sollten Grüne und FDP nicht mit der SPD zusammenkommen, bleibt ein Jamaika-Bündnis möglich. Dennoch wollen beide zunächst ausschließlich mit der SPD sondieren. Grünen-Chef Robert Habeck kann sich da die meisten inhaltlichen Schnittmengen denken.
Denkbar heißt aber ausdrücklich, dass der Keks noch lange nicht gegessen ist. Es gibt erhebliche offene Stellen und auch Differenzen, das wissen wir. Das betrifft natürlich sowohl Grüne und FDP, aber auch Grüne und SPD.
Und trotz aller Unterschiede, auch FDP-Chef Christian Lindner versucht heute, Zuversicht zu verbreiten, dass man sich einig werden kann.
Grüne und FDP sehen viele Dinge sehr unterschiedlich. Wir haben aber erfahren, dass wenn wir uns um Verständigung bemühen, dass dann eine Art fortschrittsfreundliches Zentrum gebildet werden kann. Daraus ergibt sich viel Fantasie.
Fantasie, die jetzt auch die SPD braucht, deren Kanzlerkandidat Olaf Scholz heute am wenigsten gesagt hat.
Wir freuen uns, dass nun Gespräche zu dritt beginnen mit der FDP, den Grünen und der Sozialdemokratischen Partei. Und morgen geht's dann los.
Und zwar ab 11 Uhr. 6 Stunden sind angesetzt für die ersten Dreiergespräche zur Sondierung einer möglichen Ampelkoalition.
Julia Hummelsieb berichtete aus Berlin. Das gegenseitige Abklopfen der politischen Positionen geht also in die nächste Runde. Grüne und FDP machen Tempo. Schon morgen soll nach dem Willen der beiden Parteien mit der SPD über die Bildung einer Regierungskoalition gesprochen werden. Welche Gemeinsamkeiten gibt es? Was trennt die Parteien? Und vor allem, wie kann das Trennende überbrückt werden? Welche Kompromisse sind möglich? Die Union bleibt nun erst einmal Zuschauer. Zur Weichenstellung in Berlin der Kommentar von Martin Ganselmeier.
Die Vorentscheidung für eine Ampelkoalition ist gefallen. Ein Jamaika-Bündnis wird immer unwahrscheinlicher. Und das nicht, weil sich Grüne und Liberale in geschickt aufeinander abgestimmten Pressekonferenzen für Sondierungen mit der SPD entschieden haben. Auch nicht, weil Grüne und Liberale parallele Verhandlungen mit der Union über ein Jamaika-Bündnis ablehnen. Ganz im Gegenteil, Grüne und FDP wollen die Jamaika-Option bewusst in der Hinterhand behalten, auch um in den Gesprächen mit Olaf Scholz eine stärkere Verhandlungsposition zu haben. Der Keks sei noch lange nicht gegessen, betonte der Co-Parteichef der Grünen, Robert Habeck. Nein, es ist die Union selbst, die einer Jamaika-Koalition den beinahe Todesstoß versetzt hat. Da erklärt zunächst Kanzlerkandidat Armin Laschet, er stehe trotz der Ampelsondierungen weiter für Jamaika bereit. Wenig später fällt ihm CSU-Chef Markus Söder in den Rücken und spricht von einer de facto Absage an Jamaika und einer klaren Vorentscheidung für die Ampel. Die Union sei nicht das Ersatzrad. Eine Art Dauerlauerstellung lehnt Söder ab. Und sein Bedauern über den wahrscheinlichen Gang der Union in die Opposition hält sich in Grenzen. Schließlich wittert der CSU-Chef seine Chance in 4 Jahren. Dagegen bröckelt Armin Laschets Autorität weiter. Sein politisches Ende scheint nur noch eine Frage der Zeit. Das äußere Erscheinungsbild der Union ist so zerrissen, dass selbst die größten Jamaika-Anhänger bei den Liberalen bezweifeln, ob diese Union noch regierungswillig ist. Viel professioneller agieren bislang Grüne und Liberale. Erneut haben sie das Tempo und die Marschrichtung vorgegeben. Zunächst schlugen die Grünen der FDP gemeinsame Gespräche mit der SPD vor. Die FDP stimmte nicht nur zu, sondern vereinbarte gleich einen Termin mit Olaf Scholz. Besser aufeinander abgestimmt geht es kaum, zumal die Entscheidung völlig geräuschlos vorbereitet wurde, ohne dass die Medien vorab informiert wurden. Welch ein Kontrast zu den Durchstechereien nach den Sondierungsgesprächen der Union. Noch ist eine Ampelregierung kein Selbstläufer. Zu groß sind die Unterschiede zwischen SPD, Grünen und FDP, zum Beispiel in der Finanz- und Steuerpolitik. Dennoch hat Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier recht, wenn er auf Twitter konstatiert, der Ampelzug hat den Bahnhof verlassen. Die Union befindet sich bis auf Weiteres auf dem Abstellgleis.
Der Kommentar von Martin Ganselmeier aus dem Hauptstadtstudio in Berlin. Was hat der Bundeswehreinsatz in Afghanistan gebracht? 20 Jahre waren deutsche Soldaten dort im Einsatz, es gab Verletzte und Tote, von den immensen Kosten ganz zu schweigen. Am Ende übernahmen die radikal-islamistischen Taliban erneut die Macht, während der Westen in einer überstürzten Aktion das Land verlassen musste. Eine Bilanz dieses bislang längsten deutschen Militäreinsatzes zu ziehen, durfte also bitter ausfallen. Darüber spreche ich im SWR-Tagesgespräch mit der verteidigungspolitischen Sprecherin der SPD im Bundestag, Siemtje Möller. Eine erste Veranstaltung, die sich mit der Aufarbeitung des Einsatzes beschäftigt, hat heute im Bundesverteidigungsministerium stattgefunden. Sie, Frau Möller, sind der Einladung nicht gefolgt, übrigens ebenso wenig wie Bundesaußenminister Maas und einige andere Bundestagsabgeordnete quer über die Parteigrenzen hinweg. Warum nicht?
Wir haben uns immer ausgesprochen dafür, dass der Afghanistan-Einsatz umfänglich aufgearbeitet wird über eine Enquete-Kommission. Da gehört eine solche Bilanzierung auch hin, nämlich ins Parlament, weil es eine Parlamentsarmee ist. Und dass man eben dann auch den gesamten Einsatz, nicht nur den militärischen Teil, sondern auch den zivilen Anteil mit beleuchtet, abgestützt auf wissenschaftliche Expertise. Diese erste Bilanzierung, die die Ministerin auch gegen Bedenken, die wir vorgebracht hatten, angesetzt hatte, musste ja verschoben werden und hat sie einen zweiten Termin angesetzt inmitten der Sondierungsgespräche und die Konstituierung des neuen Bundestages. Wir haben über die Fraktion hinweg ein Verständnis aufgebaut, dass dieser Zeitpunkt für uns nicht richtig ist und dass wir eine umfängliche Aufarbeitung richtigerweise mit allen Ressorts auch über eine Enquete-Kommission für wesentlicher erachten.
Die Enquete-Kommission ist das eigentliche Ziel, beziehungsweise das, was Frau Kramp-Karrenbauer macht, ist letztlich auch irgendwo überflüssig?
Das, was dort gemacht ist, ist sicherlich nicht überflüssig, weil sie ja das Ziel hat, zumindest militärisch, also aus Sicht des BMVGs, gewisse Informationen zusammenzutragen. Das kann aber allerdings nur ein Baustein sein bei der umfänglichen Bilanzierung, wenn wir Afghanistan immer als durchgeführt in einem vernetzten Ansatz sehen. müssen wir auch alle Anteile des vernetzten Ansatzes mit involvieren. Das heißt natürlich das Parlament, wie es auch zu verschiedenen Herangehensweisen und Perspektiven auf den Afghanistan-Einsatz gekommen ist, aber eben auch alle beteiligten Ressorts. Es ist ja nicht nur das BMVG, sondern auch das Auswärtige Amt, auch das Innenministerium, auch das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit. Also alles das muss man ja mit zusammenbinden und dann eben abgestützt auch auf wissenschaftliche Expertise. So etwas kann eine Enquete-Kommission, das kann das BMVG nicht alleine leisten.
Zur Aufarbeitung. Aufgrund einer Anfrage der FDP-Fraktion wissen wir seit gestern auch mehr über die Kosten des Afghanistan-Einsatzes. Die Bundesregierung beziffert die Ausgaben auf über 17 Milliarden Euro. Was fangen Sie mit dieser Zahl an?
Ich weiß, dass diese Zahl unermesslich hoch wirkt und ich möchte aber zurückfragen, wie viel darf Sicherheit kosten und wie viel ist es am Ende wert? Wir sind nach Afghanistan gegangen als ein Einsatz gegen den internationalen Terrorismus. Ich glaube, dass Sicherheit quasi nicht mit einer Zahl bezifferbar ist. Und wenn ich an die vielen Begegnungen denke in Afghanistan, an die Frauenrechtlerinnen, an all die Menschen, die ja auch Hoffnung gesetzt haben in das Engagement in Afghanistan, dann glaube ich, dass es dieses Geld wert war.
Wenn es darum geht, den Einsatz zu bewerten, steht derzeit vor allem der chaotische Abzug im Zentrum der Debatte. Wie schwer wiegen denn die Fehleinschätzungen, die in diesen letzten Wochen und Tagen vor dem Abzug getroffen wurden?
Ich erinnere mich sehr gut an ein Gespräch, das ich mit hochrangigen Vertretern des Verteidigungsministeriums noch am Freitag geführt habe, als die Taliban schon vor Kabul standen und mir dort mitgeteilt wurde, dass auch die Einschätzung der amerikanischen Geheimdienste sei, dass Kabul noch mindestens 30, vielleicht sogar 90 Tage haben würde, bis es eingenommen wird. Ich habe da natürlich die unglaubliche Rückfrage gestellt, warum sollten die Taliban Kabul so viel Zeit einräumen? Aber man muss sagen, dass alle Geheimdienste, nicht nur der deutsche, sondern auch der amerikanische und vermutlich alle anderen beteiligten Geheimdienste, diese Informationen an ihre Regierung zurückgespielt haben, beziehungsweise das sind die Informationen, die wir auch zur Kenntnis bekommen haben. Und dementsprechend muss man sagen, dass das Fehleinschätzungen waren, die auch zu falschen Entscheidungen beziehungsweise zu Abwarten geführt haben und am Ende dazu geführt haben, dass wir recht chaotisch abgezogen sind.
Welchen Anteil hat denn Bundesaußenminister Maas in dem Zusammenhang?
Bundesaußenminister Maas ist verantwortlich für das Auswärtige Amt, das zu dem Zeitpunkt mit vielen 100 Menschen dafür gesorgt hat, dass Tausende von Menschen evakuiert wurden, hat die Listen geführt und hat dementsprechend koordinieren müssen, wer wohin evakuiert wurde und auch Rückführung deutscher Staatsbürgerinnen und Staatsbürger organisiert. Und ich möchte keinen Stab brechen über die einzelnen Ministerien und Fehler zuweisen, sondern es ist eine einzigartige Evakuierungsoperation gewesen. Und beide Ministerien haben sicherlich auf Hochtouren gearbeitet und auch beide zuständigen Minister.
Nun fordern Hilfsorganisationen und NGOs, dass Europa eine Art Rettungsanker für gefährdete Menschen aus Afghanistan wird. Sind solche Forderungen, die Aufnahme von Flüchtlingen betreffend, möglicherweise etwas, was in den Koalitionsvertrag einer künftigen Bundesregierung hineingeschrieben werden sollte?
Die bisherige Regierung hat ja zugesagt, dass Ortskräfte jetzt, nachdem die Lage sich so verschärft hat, auch mit großzügig aufgenommen werden sollen. Solche, die auch ausreisen möchten und nach Deutschland gelangen möchten. Ich glaube, dass man da eben detailliert gucken muss, wem man wo am besten helfen kann. Und ein solches Paket kann sein, gehe ich sogar von aus, dass das auch Teil in den Koalitionsvereinbarungen, zumindest in den Gesprächen sein wird.
Die verteidigungspolitische Sprecherin der SPD im Bundestag, Siemtje Möller, im SWR-Tagesgespräch. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. 18.18 Uhr. Für den Wissenschaftsstandort Deutschland ist diese Woche bislang eine ausgesprochen erfolgreiche. Das Nobelkomitee hat nämlich heute bekannt gegeben, dass der Chemie-Nobelpreis zur Hälfte an Benjamin List vom Max-Planck-Institut für Kohlenforschung in Mülheim an der Ruhr geht. Bereits gestern war dem Hamburger Physiker Klaus Hasselmann für seine Grundlagenforschung zum Klimawandel anteilig der Nobelpreis für Physik zuerkannt worden. Sophie Donges berichtet aus Stockholm.
Schon wieder geht ein Nobelpreis nach Deutschland, aber nicht nach Mainz, wie so viele gehofft hatten. Statt des Impfstoffherstellers BioNTech wurde ein Chemiker ausgezeichnet, der vorher nicht als Favorit galt.
Die Königliche Schwedische Akademie der Wissenschaften hat heute beschlossen, den Nobelpreis für Chemie des Jahres 2021 gemeinsam an Benjamin List und David McMillan für die Entwicklung der asymmetrischen Organokatalyse zu verleihen.
Der gebürtige Frankfurter Benjamin List ist Direktor am Max-Planck-Institut für Kohlenforschung in Mülheim an der Ruhr. Im Moment befindet er sich mit seiner Familie im Urlaub in Amsterdam, erzählte er telefonisch zugeschaltet bei der Pressekonferenz. Ich dachte, mir spielt einer einen Streich. Ich saß beim Frühstück mit meiner Frau und sie witzelt üblicherweise, ich soll doch mal gucken, ob jemand aus Schweden angerufen hat. Heute aber nicht und wir haben auch nicht damit gerechnet. Aber dann stand plötzlich eine schwedische Nummer auf dem Handy. Das war schon ein besonderer Moment, den ich nicht vergessen werde. Die beiden Chemiker List und McMillan werden für ihre Forschung im Bereich der sogenannten Organkatalyse geehrt. Sie hätten unabhängig voneinander ein geniales Werkzeug für den Aufbau von Molekülen entwickelt. Diese Erkenntnisse würden beispielsweise bei der Produktion von Arzneimitteln helfen, so Christina Moberi von der Königlich-Schwedischen Akademie der Wissenschaften. Sie nannte als Beispiel die Herstellung von Tamiflu, einem Medikament gegen Grippe. Tamiflu wird von verschiedenen Unternehmen produziert. Mithilfe der Organkatalyse braucht man 5 Reaktionsschritte zur Herstellung. Bei einer herkömmlichen Produktion waren es doppelt so viele. Die Produktion wurde also umweltfreundlicher und auch günstiger.
Der Nobelpreis für Chemie ist mit 10 Millionen schwedischen Kronen dotiert, knapp 1 Million Euro.
Benjamin List freut sich nicht nur sehr über diese Auszeichnung, sondern auch darauf, was jetzt kommen werde. Diese Auszeichnung gibt mir noch mehr von der Freiheit, die ich als Max-Planck-Mitglied sowieso schon genieße. Wir können forschen, wie wir das wollen, aber jetzt fühle ich mich noch freier. Am 10. Dezember, dem Todestag des Stifters Alfred Nobel, werden die Auszeichnungen traditionell in Stockholm verliehen. In diesem Jahr allerdings wieder ohne die Preisträger. Wegen der Pandemie sollen sie erneut nur zugeschaltet werden.
Der Bericht von Sophie Donges. 27 Mitglieder hat die Europäische Union derzeit nach dem Austritt Großbritanniens aus der Gemeinschaft. Während die Briten raus sind, drängen andere nach. Mehrere Staaten des Westbalkan wollen lieber früher als später in die Gemeinschaft. Das wurde bei einem Gipfeltreffen der EU mit diesen Ländern in Slowenien wieder einmal klar. Aber wie so oft in politischen Fragen hat die EU auch hier keine einheitliche Linie. Astrid Korall berichtet.
Die Länder des westlichen Balkans können sich weiterhin keine Hoffnungen machen, schnell Mitglieder der EU zu werden. Zwar haben die Staats- und Regierungschefs der EU Albanien, Nordmazedonien, Serbien, Montenegro, Bosnien-Herzegowina und Kosovo heute versichert, dass sie eine Beitrittsperspektive haben, aber wann genau sie mit einer Aufnahme rechnen können, ist weiterhin unklar. Der Gastgeber des Westbalkan-Gipfels, der slowenische Regierungschef Janez Janša, hatte vorgeschlagen, den Ländern bis 2030 einen Beitritt in Aussicht zu stellen, scheiterte aber mit dieser Idee. Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sie nicht unterstützt. Sie halte nichts von einer Deadline, die EU zum Schluss unter Druck setze.
Sondern ich halte was davon, dass wir unser Wort halten, wenn die Bedingungen erfüllt sind. Dann kann ein Beitritt erfolgen. Bis jetzt könnte kein Beitritt erfolgen, weil noch von keinem der Länder die Bedingungen erfüllt sind.
Zu den Bedingungen zählt etwa, dass die 6 Länder des Westbalkans weitere Reformen vorantreiben, etwa bei den Themen Rechtsstaatlichkeit oder Medienfreiheit. Merkel erklärte auch, dass die EU grundsätzlich ein geostrategisches Interesse habe, die Westbalkanländer aufzunehmen. Auf der anderen Seite wird in der Abschlusserklärung des Gipfels festgehalten, dass die EU sich selbst weiterentwickeln muss, bevor neue Mitglieder überhaupt aufgenommen werden können. Dahinter steckt die Sorge, dass es mit mehr Mitgliedern in der EU noch schwieriger wird, Entscheidungen zu treffen.
Und wir bleiben beim Thema EU. Die gestiegenen Gaspreise beschäftigen nämlich europaweit die Politiker. Frankreich, das für seinen Staatsdirigismus bekannt ist, deckelt beispielsweise die Gaspreise bis zum Frühjahr. Der spanische Regierungschef Sanchez hat der EU vorgeschlagen, gemeinsam mit den Gaslieferanten zu verhandeln und einzukaufen. Außerdem schlägt er eine strategische Gasreserve in Europa vor. Von solchen Gemeinsamkeiten scheint die EU aber derzeit noch weit entfernt zu sein, wie eine Debatte im Europa Europaparlament zeigte. Holger Beckmann berichtet.
Dass die Gaspreise sich innerhalb des vergangenen halben Jahres mehr als verdreifacht haben, macht vielen in der Europäischen Union ernsthafte Sorgen. Denn ob zum Heizen, zur Stromproduktion oder in der Industrie, für Europas Wirtschaft und Abermillionen Haushalte ist dieser fossile Brennstoff immer noch der wichtigste Energieträger, trotz CO2, das bei der Gasverbrennung entsteht. Die EU-Kommission will die weitere Entwicklung der Kosten genau beobachten. Doch im Europäischen Parlament fragen sich viele, was das eigentlich heißt und was es bringt. Soll. Der belgische Europaparlamentarier Philipp Lamberts von den Grünen verlangte von der EU, dass man beides erreichen müsse, die Energiewende auf der einen, aber auch sozialen Ausgleich auf der anderen Seite. Europa muss der globale Champion werden wollen beim ökologischen Umbau, aber wenn wir gleichzeitig möchten, dass jede und jeder weiterhin in Würde leben kann, dann müssen wir für mehr Gerechtigkeit sorgen, denn Europa ist reich, aber der Reichtum ist immer ungerechter verteilt.
Mais cette richesse est de plus en plus inégalement partagée.
Eine Anspielung des Belgiers auf die Pandora Papers und die Steuervermeidungsstrategien von einigen großen Unternehmen oder Vermögensbesitzern. Der deutsche Europaparlamentarier und CDU-Politiker Markus Pieper versuchte mit der Vorstellung aufzuräumen, dass die Energiewende kostenlos zu haben sei. Deshalb brauche es mit Blick auf alternative Energieträger keine Denkverbote. Das gelte insbesondere für den Wasserstoff als Zukunftsenergie.
Bezahlbar ist die Energiewende im Übergang nur mit buntem Wasserstoff. Weg mit den ideologischen Scheuklappen und Ende mit dem Märchen, das ginge alles in Europa selbst. Wir brauchen eine europäische Wasserstoffimportstrategie. Nur auf grünen Wasserstoff aus Europa zu setzen, ist der direkte Weg in den Energienotstand.
Die liberale EU-Abgeordnete Claudia Gamont aus Österreich warf der Europäischen Union vor, sich zu abhängig gemacht zu haben von Energieimporten. Erneuerbare Energieträger könnten diese Abhängigkeit beseitigen, deshalb müssten sie nun viel schneller ausgebaut werden.
Machen wir die Energiewende endlich komplett. Machen wir Europa endlich unabhängig von diesen abstrusen Preisschwankungen, die die fossile Energie nun mal mit sich bringt. Denn erneuerbare Energie heißt vor allem energiepolitische Selbstbestimmtheit.
Das sei auf lange Sicht zwar richtig, hieß es von anderen Abgeordneten im EU-Parlament, helfe aber nicht gegen die hohen Gaspreise jetzt. Dennoch, wie sich der rasant gestiegene Gaspreis schnell wieder drücken lässt, das wurde in dieser Debatte nicht klar. Und die EU-Kommission ist offenbar auch ratlos. Es werde wohl erst einmal bei den hohen Preisen bleiben in den nächsten Monaten, sagte EU-Energiekommissarin Kadri Simson. Und entscheidend sei nun, wie kalt jetzt der Winter werde. Da kann man also nur abwarten.
Holger Beckmann. Vor knapp einer Woche haben die meisten Impfzentren geschlossen. In Baden-Württemberg sind alle zu, in Rheinland-Pfalz sind nur noch einige wenige im Standby-Modus. Jetzt wird unter anderem auf mobile Impfteams gesetzt und auf die Arztpraxen, die parallel zur täglichen Arbeit impfen sollen. Unsere Reporterin Isabel Gottowatz war in einer Pforzheimer Arztpraxis, um zu sehen, wie das funktioniert.
Ja, dann kriegen Sie Ihren Impfpass wieder zurück. Ja.
Nachmittags in der Praxis von Nicola Buhlinger-Göpfert in Pforzheim. Die Hausärztin verabreicht gerade mal wieder eine Corona-Impfung.
Letztes Mal haben wir auch, glaube ich, den linken Oberarm genommen für die Corona-Impfung.
Nach der Schließung der Impfzentren sind die Hausärzte in der Pflicht. Impfwillige können sich nur noch bei Ihnen gegen das Coronavirus impfen lassen. Bis zu 20 zusätzliche Impfungen macht das pro Tag, bilanziert die medizinische Fachangestellte Andrea Gerwinat. Da hilft nur
Augen zu und durch, es bleibt uns ja nichts anderes übrig. Die Impfzentren sind jetzt zugemacht worden, wo der Bedarf nochmal ansteigt. Und jetzt kommen halt eben die Hausärzte ins Spiel.
Laut Hausärzteverband Baden-Württemberg ist die Zahl der Impfungen bei Hausärzten auch landesweit gestiegen. Der Ansturm sei aber aktuell noch überschaubar und von den Praxen zu bewältigen.
Spinnt ihr noch ein Pflaster?
Für diesen Patienten ist es bereits die dritte Impfung mit BioNTech.
Weil ich vorbelastet bin und mein Immunsystem halt nicht mehr durchs Alter so das Beste ist, dann habe ich mich halt dazu entschlossen, weil ich bin davon überzeugt, dass das richtig ist und dass es einen Schutz bietet.
Die Pforzheimer Hausärztin Buhlinger-Göpfert findet es grundsätzlich gut, dass die Hausärzte die Verantwortung über die Corona-Impfung haben.
Ich denke, es ist bei den Hausärztinnen und Hausärzten das Thema ganz gut adressiert, weil wir eigentlich bekannterweise auch die Impfexpertinnen sind. Wir impfen immer schon 20 Millionen Bundesbürger, Bundesbürgerinnen jede Saison gegen Grippe.
Eine Studie aus der ersten Impfpilotphase zeige, dass die Menschen zu ihrem Hausarzt ein großes großes Vertrauen haben. Genau das könnte jetzt bei den Corona-Impfungen von Vorteil sein. Auch um den ein oder anderen Unentschlossenen doch noch zu überzeugen.
Da sehe ich schon noch Chancen, gerade im hausärztlichen Sektor in Einzelgesprächen, die eben auch zu überzeugen, sich doch noch impfen zu lassen. Nur da sind wir eben beim Thema. Wir haben jetzt im Gegensatz zum Beginn der Impfkampagne einen deutlich gesteigerten Beratungsbedarf in den Gesprächen festgestellt.
Möglichst viele Menschen zu impfen, ist Buhlinger Göpfert ein persönliches Anliegen. Die Ärztin, die auch Pandemiebeauftragte für Pforzheim und den Enzkreis ist, hatte bereits im Mai mit einer spontanen Impfaktion auf einem Parkplatz im Pforzheim 700 Menschen erreicht.
Persönlich bin überzeugt, dass die Antwort der Menschheit auf Infektionskrankheiten immer schon war, zu impfen. Und nur so kommen wir aus dieser Corona-Nummer als Gesellschaft wieder raus.
Bericht von Isabel Gottowatz. Und das war SWR2 aktuell mit Albrecht Ziegler.